Kohlendioxidabscheidung und Speicherung als System ist eine Konkurrenz zu den erneuerbaren Energien. Sie wird subventioniert und sie ermöglicht die Weiternutzung von Erdöl und Erdgas über Jahrzehnte.
Das war Kerstin Meyer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und sie kritisiert, dass Deutschland die Abscheidung und Speicherung von CO2 unter dem Meer erlauben will. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Katharina Schipkowski, Redakteurin der TAZ und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo. Ja, der Podcast erscheint am 31. Mai und wir sprechen heute wie hier immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind: Das Speichern von CO2 soll in Deutschland künftig erlaubt sein. Dann sprechen wir über einen Bericht zum Umbau der emissionsreichen Industrien, Beton, Stahl und Chemie auf Klimaneutralität. Und zum Schluss geht es darum, wie das Autoland Deutschland zum Fahrradland umgebaut werden kann.
Wir steigen ein mit der wichtigsten Nachricht dieser Woche. Die Bundesregierung will das Speichern und Abscheiden von CO2 erlauben. Das ist ja bislang in Deutschland verboten. Und das Thema war und ist auch sehr umstritten. UmweltschützerInnen haben erhebliche Bedenken. Sie sagen, es wäre eine Scheinlösung, weil es den Ausbau der Erneuerbaren verhindert und der Industrie die Anreize dafür nimmt, grüner zu werden. Außerdem wird befürchtet, dass das CO2 durch Lecks dann wieder aus den Speichern entweichen könnte und damit für den Klimaschutz also nicht sehr viel gewonnen wäre. Aber die Bundesregierung will das jetzt trotzdem erlauben. Mehr oder weniger alle Prognosen von KlimaforscherInnen rechnen auch damit, dass es diese Technik mit dem Namen Carbon Capture and Storage, also kurz CCS, braucht, um die Erderwärmung auf 2 Grad oder weniger zu begrenzen. Ja, und am Mittwoch hat das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf dazu vorgelegt, den Kohlendioxid-Speicher-Gesetzentwurf.
Genau, künftig soll unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein, CO2 abzuscheiden und unter der Erde zu verpressen, allerdings nur unter dem Meer, also unter der Nordsee. In Meeresschutzgebieten soll die Verpressung von CO2 auch künftig verboten bleiben. Und auch an Land bleibt es verboten, aber den Bundesländern wird die Möglichkeit eingeräumt, dass sie selber die CO2-Speicherung auf ihrem Gebiet erlauben können. Ja, und auch erlaubt das Gesetz, dass CO2 exportiert wird. Norwegen ist ja da schon weiter und deshalb ist es das Ziel der Bundesregierung, eben einen Teil des CO2 nach Norwegen zu schicken, wo es dann halt in leere Erdgasspeicher gepumpt werden soll.
Das Gesetz ermöglicht das Abscheiden von CO2 aber nur für bestimmte Zwecke, nämlich für die sogenannten unvermeidbaren Restemissionen. Also für die Emissionen, die sich kaum oder halt fast gar nicht vermeiden lassen. Die Zementherstellung ist zum Beispiel da so ein Fall. Allerdings soll es auch für Gaskraftwerke künftig möglich sein, dass sie CO2 auffangen und unter die Erde pumpen. Und das wiederum stößt auf massive Kritik. Denn einerseits ist es ja durchaus so, dass es im Strombereich Alternativen gibt, nämlich die Erneuerbaren. Die Emissionen von Gaskraftwerken sind also in diesem Sinne eigentlich gar nicht unvermeidbar. Und dann wird auch noch das Kostenargument angeführt. Erst fossiles Gas verbrennen und dann noch CO2 auffangen und speichern, das zusammen macht Strom dann doch sehr teuer. Da entgegnet der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen aber: Wenn das unwirtschaftlich ist, dann wird es auch niemand machen. Also wo ist dann das Problem?
Ja, bei den Umweltverbänden kommt es gar nicht gut an. Die Umweltorganisation Bund sagte, jetzt knallen die Korken bei Shell, Exxon, Wintershall, DEA, Equinor und Co. Die Bundesregierung serviere der fossilen Industrie mit dem Gesetz ein flächendeckendes Kohlendioxid-Pipeline-Netz und Klimamülldeponien unter dem Meer und auch an Land. Und Greenpeace warnte, die Technik sei noch nicht ausreichend erprobt und man könne gar nicht mit Sicherheit sagen, wie lange die geplanten CO2-Endlager denn dicht halten würden.
Aber die Bundesregierung will bei dem Thema Tempo machen. Noch in diesem Jahr soll das Gesetz in Kraft treten. Denn wenn man wirklich mit CCS Emissionen vermeiden will, dann müsste man natürlich jetzt investieren, sodass die Infrastruktur dann in den 2030er Jahren auch zur Verfügung steht. Dass das Gesetz einfach durch den Bundestag durchgeht, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Aus den Reihen von Grünen und der SPD kam jetzt auch schon Kritik. Die Grünen-Fraktion hatte im vergangenen Dezember einen Beschluss gefasst. Darin heißt es, CCS ist kein Anwendungsbereich für die Energiewirtschaft. Also die Grüne-Fraktion ist dagegen, dass CCS für Gaskraftwerke erlaubt wird. Und auch die SPD-Abgeordnete Nina Scheer ist dagegen, dass Gaskraftwerken CCS-Technologie erlaubt wird.
Ja, sicher ist, dass es da noch etliche Auseinandersetzungen geben wird. Das Gesetz erlaubt ja, wenn man es lapidar ausdrückt, erstmal nur CCS. Aber es muss ja auch noch entschieden werden, wo werden diese Pipelines für das aufgefangene CO2 verlegt? Welche Industriestandorte werden da angebunden sein? Und wer soll das alles bezahlen? Also diese Fragen, die werden uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich begleiten. Aber es leitet gut über zum nächsten Thema, nämlich zu den CO2-Emissionen der Industrie. Etwa ein Viertel der Gesamtemissionen in Deutschland entstehen durch die Industrie. Also wenn zum Beispiel Autos oder Maschinen gebaut werden oder Chemikalien hergestellt werden, setzt das jede Menge CO2 frei. 2020 hat die Industrie Treibhausgase von 176 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Und wenn man die Emissionen der Industrie genauer in den Blick nimmt, dann fällt auf, dass das meiste davon bei der Herstellung von Eisen, Stahl und Zement, ja, und auch bei der Grundstoffchemie entsteht. Das macht fast 40% der Industrieemissionen aus. Und da muss man dann natürlich rangehen. Denn in 21 Jahren will Deutschland ja schon klimaneutral sein. Und dann müssen eben Zement und Stahl, aber eben auch diese Grundchemikalien ohne klimaschädliche Emissionen produziert werden. Das heißt, die Industrie muss ihre Produktionsprozesse neu aufsetzen. Ja, und ob und wie das die deutsche Industrie schaffen kann, das hat das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag untersucht. Ja, das ist eine wissenschaftliche Organisation, die die ParlamentarierInnen im Bundestag berät. Und die hat in dieser Woche ihren Bericht vorgestellt und deren Fazit ist, technisch und wirtschaftlich wird es ziemlich anstrengend, weil diese Industrie auch im internationalen Wettbewerb steht. Aber wenn die Politik den Umbau der Industrie unterstützt, dann kann das klappen.
Und das finde ich eigentlich schon überraschend, weil man ja eigentlich meistens hört, dass es super schwierig wird, Zement oder Stahl ohne CO2 zu produzieren. Beim Zement ist es ja zum Beispiel so, dass das meiste CO2 durch den Herstellungsprozess entsteht, also wenn man Kalkstein brennt. Und bei der Grundstoffindustrie werden viele Chemikalien fast ausschließlich auf Basis von Erdöl produziert. Und das bekommt man ja nicht einfach klimaneutral.
Ja, das stimmt. Und darin liegt ja auch die Krux. Deshalb schauen wir uns am besten mal die Details an. Also beim Stahl ist es so, dass der in Hochöfen, davon gibt es in Deutschland 16 Stück, produziert wird. Und diese Hochöfen, die werden derzeit noch mit Koks befeuert. Ja, und künftig soll die Produktion auf Wasserstoff umgestellt werden. Aber dafür braucht man natürlich ganz andere Anlagen. Und das geht am sinnvollsten immer am Ende der Nutzungsphase eines Hochofens, also wenn der quasi sowieso schon hinüber ist. Allerdings ist die Umstellung mit hohen Investitionskosten verbunden. Da müsste der Staat der Stahlindustrie unter die Arme greifen. Ein anderer, aber weniger erfolgsversprechender Weg wäre es, das CO2, das bei der Stahlherstellung entsteht, aufzufangen und zu speichern, wie wir es vorhin auch schon beschrieben haben. Aber auf diese Weise könnte eben nur die Hälfte der Emissionen aufgefangen werden und dann würde ja immer noch ziemlich viel CO2 freigesetzt werden.
Bei der Herstellung von Zement gibt's aber so eine Alternative wie beim Stahl gar nicht. Da braucht man also auf jeden Fall diese umstrittene Methode der CO2-Speicherung. Man muss dann natürlich versuchen, den Einsatz von Zement grundsätzlich zu verringern, indem man halt andere Materialien verwendet und auch eben effizienter mit dem Material umgeht. Aber es ist ziemlich klar, dass die CO2-Abscheidung und Speicherung bei der Zementherstellung unausweichlich ist, wenn der Zement klimaneutral werden soll. Aber das ist halt alles nicht so einfach, denn die Anlagen zum Abscheiden von CO2 müssen ja auch irgendwie zum Standort passen, brauchen Platz. Dann braucht es ja noch die ganze Infrastruktur, die das CO2 zu den unterirdischen Speichern bringt, wo man es einlagern will. Und das gibt es ja alles bislang noch gar nicht.
Ja, bei der Grundstoffchemie ist es nicht ganz so kompliziert. heißt es in dem Bericht, man müsste bei der Produktion der Grundchemikalien das Erdöl durch emissionsarme hergestellte Kohlenwasserstoffe ersetzen, die zum Beispiel aus Biomasse oder recycelten Kunststoffen oder eben auch aus abgeschiedenem CO2 hergestellt werden.
Also um das nochmal kurz einzuordnen, die AutorInnen des Berichts haben geguckt, welche Verfahren gibt es jetzt eigentlich schon, um die Produktion klimaneutral umzustellen. Und diese Verfahren und technischen Ansätze, die das halt möglich machen können, die gibt es durchaus. Aber zum Beispiel eben die Infrastruktur zum Abscheiden und Speichern von CO2, die gibt es halt noch nicht. Aber die AutorInnen und andere Forscher, die die Ergebnisse geprüft haben, halten das schon für machbar, wenn das notwendige Geld zur Verfügung gestellt wird. In dem Bericht werden die notwendigen Investitionen auf ungefähr 15 Milliarden Euro beziffert. Das ist eigentlich in Summe gar nicht so viel, aber natürlich muss man das Geld trotzdem irgendwo hernehmen.
Und dann wird auch noch geschaut, und das ist eigentlich das Wichtigste an dem ganzen Bericht, ob das wirtschaftlich sein kann, diese Milliarden zu investieren. Denn jetzt ist es ja so, selbst wenn man die Industrie bei der Umstellung ihrer Prozesse unterstützt, ist fossil hergestellter Stahl oder Zement trotzdem billiger, einfach weil es die etablierten Verfahren sind und weil fossile Energien so unfassbar günstig sind. Also die AutorInnen des Berichts erwarten, dass die grünen Alternativen in Zukunft günstiger sein werden. Fachleute, die nicht am Bericht beteiligt waren, haben da durchaus differenzierte Meinungen. Manche sehen das auch so. Das könne durchaus sein, weil die Produktion der Grundstoffe, also von Stahl und so weiter, die macht ja nur einen Teil der Kosten aus. Aber wenn man diese Grundstoffe weiterverarbeitet, dann entstehen ja erst weitere Kosten, die viel höher sind. Andere sind da deutlich skeptischer und die verweisen auf viele Aspekte, die eine Rolle spielen werden. Zum Beispiel, wie hoch wird der CO2-Preis steigen? Wird der Klimazoll der EU funktionieren? Und gibt es in Zukunft grüne Märkte, in denen der Staat beispielsweise bestimmte Vorgaben macht für Produkte oder die öffentliche Hand auf grüne Anteile setzt, wenn Aufträge vergeben werden?
Ja, also ich würde sagen, da sind auf jeden Fall noch einige Fragen offen. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema für heute. In der Großstadt, also zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, macht ja oft nicht so richtig viel Spaß und es ist vor allem auch oft gefährlich. Denn Städte in Deutschland sind auf AutofahrerInnen ausgerichtet. Vielleicht fühlt sich das für AutofahrerInnen auch manchmal nicht so an, denn die stehen ja halt auch einfach viel im Stau. Aber das wiederum liegt ja auch einfach daran, dass es so viele und auch immer größere Autos gibt. Klar ist aber natürlich, dass es viel, viel weniger Autos werden müssen. Und das bedeutet wiederum, dass viel mehr Leute Fahrrad fahren müssen.
Ja, und das Fraunhofer-Institut hat jetzt im Auftrag des ADFC eine Studie durchgeführt und untersucht, wie das gelingen kann und wie groß das Potenzial ist. Denn belastbare Zahlen gab es dazu bislang nicht, sagt das Institut. Und weil die bisherigen Verkehrsprognosen weiche Faktoren der Verkehrsmittelwahl nicht berücksichtigt haben, also zum Beispiel die Fragen, wie stressig ist es, dieses Verkehrsmittel zu nehmen, wie hoch ist das Sicherheitsgefühl, wie angenehm oder unangenehm ist es, diese Strecke mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zu fahren. Und das hat halt dazu geführt, dass das Potenzial von Fahrradfahren bisher immer unterschätzt wurde, sagen die ForscherInnen. Klassischerweise wurde nämlich immer nur geguckt, wie lange dauert der Weg mit dem entsprechenden Verkehrsmittel und was kostet er? Und bei längeren Strecken gewinnt da auf Dauer natürlich immer das Auto.
Also zumindest bei der Dauer des Weges, ne? Bei den Kosten gewinnt das Auto wahrscheinlich nie. Aber ja, die Forscherinnen sagen, die Bereitschaft der Menschen, das Fahrrad für alltägliche Wege zu nutzen, hängt sehr stark von der subjektiv empfundenen Sicherheit im Verkehr und der Qualität der Infrastruktur ab. Also von dem Radwegenetz, aber auch von der Anbindung an den ÖPNV, von guten Fahrradabstellplätzen, Fahrradleihstationen und so weiter. Und die Frage, die sich die ForscherInnen gestellt haben, ist, würden sich die Deutschen, wenn die Fahrradinfrastruktur hierzulande so gut wäre wie in den Niederlanden, dann anders verhalten als die NiederländerInnen oder würden sie genauso viel Fahrrad fahren? Und die Antwort, zu der die ForscherInnen kommen, lautet: Nein, dann würden die Deutschen nicht alles anders machen, sondern genauso viel Fahrrad fahren wie die NiederländerInnen. Also mit anderen Worten, das Potenzial hierzulande ist ungefähr so groß wie die Realität heute schon in den Fahrradstädten Utrecht, Amsterdam oder Münster ist. Und zwar könnte man den Radverkehrsanteil innerhalb der nächsten 11 Jahre um 45% steigern, also im Vergleich zu heute verdreifachen. Aber eben nur, wenn man einen verkehrspolitischen Kurswechsel vornimmt. Wie der aussehen kann, besprechen wir gleich. Und auf jeden Fall eben nicht, wenn man einfach so weitermacht wie bisher. Denn dann steigert man den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr nur von 13% auf 15%.
Ja, das Leitbild vom Fahrradland Deutschland, das die ForscherInnen als Ziel formuliert haben, würde so aussehen, dass bis 2035 fast die Hälfte aller Wege, die bislang mit dem Auto zurückgelegt werden, stattdessen geradelt werden. Damit hätten Autos nur einen Anteil von 27% an den täglichen Wegen bis 30 Kilometer. Und das würde jährlich 19 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und das ist schon einiges.
Ja, aber was müsste man dafür tun? Naheliegenderweise müsste man natürlich eine einladende Infrastruktur schaffen. Und dazu gehört nicht nur, dass es mehr Fahrradwege geben müsste, sondern auch die Qualität müsste besser sein. Die Fahrradwege müssen zum Beispiel gut an Wohnquartiere angebunden sein. Sie dürften nicht irgendwie gefährlich halb auf Fußwegen oder sehr dicht neben parkenden Autos liegen. Dürften natürlich nicht plötzlich im Nirvana enden oder in einer Busspur. Sie müssten breit genug sein und so weiter. Gleichzeitig müsste man die Autofahrinfrastruktur abwerten. Das heißt in diesem Fall vor allem Flächen wie Autoparkplätze abzubauen oder rückzubauen, aber zum Beispiel auch flächendeckend Tempo 30 in Städten einzuführen. Und auch der finanzielle Aspekt spielt natürlich eine Rolle. Also Parken müsste teurer werden und der ÖPNV müsste billiger werden und gut mit dem Fahrradnetz verbunden sein. Also es müssten zum Beispiel auch regelhaft gute Fahrradabstellflächen an Bahnhöfen vorhanden sein.
Und über die vielen Einzelmaßnahmen, die die ForscherInnen aufgezeigt haben, braucht es aber auch ein gutes Gesamtkonzept, also nicht hier mal ein Radweg oder dort mal ein Radweg, sondern eine Vision oder ein Plan, der den Menschen ins Zentrum stellt und nicht das Auto. Und mit diesem erstrebenswerten Ziel beenden wir das Klima-Update für heute.
Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr uns direkt erreichen wollt, und zwar an klima-update@klimareporter.de.
Und ein großes Dankeschön an Kurt Lockhart, der uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt hat.
Vielen Dank, ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.